Schloss und Fledermäuse sind ja da so eine Geschichte für sich. Das ist eben die Koexistenz immer und alles hat seine Bedeutung. Und wie habt ihr es jetzt geschafft, dass das Weinfass mit Fledermäusen und Besucherinnen und Besuchern wieder zusammen
Ich
gehen
kann
dürfen?
das schon, oder willst du es? Mir ist egal. Wir haben, es gab eine Initiative von verschiedenen ja, Vereinen, sage ich jetzt mal, und auch die Stadt und namentlich Boris Palmer ist von dieser Örtlichkeit oder von der Idee, das Fass wieder zugänglich zu machen, sehr angetan gewesen, was sehr wichtig war, weil man natürlich verschiedene Behörden und Ämter ins Boot holen muss. Und nachdem es vielerlei Artikel dazu gab, warum ist es nicht zugänglich und so weiter, und nachdem sozusagen ein Legat, eine Erbschaft an die Stadt erging mit der Auflage, dass kulturelle Einrichtungen von Stadt und Land damit gefördert werden sollten, wurde das Ganze eben auch auf höherer politischer Ebene ein bisschen ja, angeleiert. Und die Stadt hat das mitfinanziert, worüber wir sehr glücklich sind und wofür wir sehr dankbar sind, muss ich wirklich sagen. Und dann musste natürlich erstmal die Planung mit dem Amt für Vermögen und Bau erfolgen, Frau Feinger, Frau oder Herr Haas, da ging es ja schon los, sage ich jetzt mal. Und dann wurden Pläne eröffnet, wie kann man da rein? Hinten kann man nicht zum Haupteingang rein wegen der Fledermäuse, aber man kann durch das Museum eben rein, das ist ja schön.
Ja, wie sieht's aus, das Fass? Beschreib mal die Besonderheiten nochmal auch.
Ja, vielleicht mal so die Grunddaten. 84.000 Liter. Das Fass hat 7 Meter Länge, 4 Meter Durchmesser. Und jetzt ist eben dieser Steg dazugekommen. Es gibt eine kleine Tafel. Auf dieser Blechtafel am Fass steht dann neuzeitlich geschrieben: Das große Buch bin ich bekannt, durch Herzog Ulrich so genannt. 1546 wurde ich erbaut aus 90 Eichen, wie ihr schaut. Zweimal ward ich verfüllt mit Wein. 280 Eimer nehme ich ein. Und diese Größe Eimer ist im Württembergischen beziffert mit 267 Liter, 300 Liter, so um den Dreh herum. Und das heißt, das Fassungsvermögen beträgt 84.000 Liter. Leider war es auch undicht. Also Herzog Ulrich hat es damals von einem relativ jungen Weinfassbauer erbauen lassen. Der hat leider zu junges Holz verwendet. Dann wurde es gefüllt mit Burgunder. Der lief überall wieder raus. Dann hat man versucht, das Fass nachzujustieren und zu reparieren. Aber auch im zweiten Durchgang war es dann undicht und man hat es dann sein lassen. So, also das Fass war sozusagen dann nur ganz kurze Zeit in Benutzung. Aber natürlich auch damals schon ein Riesenhighlight, 1546. Und im Nachgang wurden dann auch weitere Riesenweinfässer gebaut und sorgten natürlich auch für großen Hype, denkt man an Halberstadt oder Heidelberg.
Die Konkurrenz, da wird so ein bisschen ein Wettbewerb drum gemacht zwischen den verschiedenen Riesenweinfässern.
Nicht wirklich, muss man sagen. Das ist ja eigentlich auch ein Spaß, ein bisschen. Also das Heidelberger ist natürlich viel größer, aber es ist nicht dafür quasi gedacht gewesen, wirklich Wein aufzunehmen, offensichtlich. Und dann gibt es ja noch andere Großweinfässer. Das Guinness-Buch der Rekorde muss jetzt gerade ein bisschen umgeschrieben werden. Ich glaube, die Stadt ist da, Boris Palmer wollte sich da auch mit engagieren. Dann gibt es da, kann Frank Dürr auch noch eine lustige Geschichte erzählen, in Halberstadt ein großes Riesenweinfass, das allerdings ein bisschen jünger ist. Und da hatten wir einen lustigen Kontakt mit jemandem, der da sozusagen sein Lebenswerk jetzt ein bisschen bedroht sieht durch unseren Superlativ.
Ja, wir hatten einen Experten, der sich gemeldet hat und meinte, er möchte sich jetzt mal offiziell beschweren, weil das größte bzw. das älteste Riesenweinfass stünde in Halberstadt. Und die Definition von 1496, nee, von 1596 lautet dann aus Halberstadt, dass ein Riesenweinfass mindestens 100.000 Liter Fassungsvermögen haben muss. Und er bezeichnet sich selbst als der Fasspapst von Halberstadt. Und allein die Bezeichnung hat natürlich bei uns
Wir
dementsprechend
haben
für
viel
Jubel
gelacht
gesorgt.
im Büro.
Wir haben uns natürlich sofort gefragt, ob einer von uns auch ein Papst in irgendeinem Bereich ist, von Tübingen. Und natürlich ist es eine wissenschaftliche Erarbeitung und er kennt natürlich sehr viele Riesenweinfässer auf der ganzen Welt und vor allem im deutschsprachigen Raum. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass man da erstmal kritisch nachfragt, was an dieser Stelle eigentlich mit diesem Superlativ getrieben wird. Der Prozess läuft. Guinness ist informiert und wir werden versuchen, mit der Stadt zusammen diesen Eintrag dann zu befördern.
Und das Labor ist auch regelmäßig zu besichtigen?
Das ist der Ort, also das war für uns ein Ansporn, fand ich auch großartig. Rektor Engler, als wir das dann umgebaut haben, hat gesagt, ich möchte keine neue Aufsichtsstelle installieren, sondern das ist dann ein Ort, wo die Türe immer offen steht. Wir haben das mit einem, Windfang innen so konzipiert, dass man alles sieht, aber auch der ist nicht abgeschlossen. Man kommt also immer, wenn das Museum geöffnet hat, steht dort die Tür offen. Hintergrund war, dass wir immer beobachtet haben, dass viele Touristen, also etwa 10-mal so viele wie ins Museum gehen, aufs Schloss gehen, gucken, an Türen rütteln, dann ist fast alles abgesperrt oder sie denken, ach, ist ein Schloss, da kann man mal wo reingucken, aber sie kommen nirgends rein und dann steht wenigstens irgendwo eine Tür offen, da haben wir dann so eine Infostele, kann man auf Deutsch oder Englisch die Geschichte dieses Ortes nachvollziehen mit einem kleinen Film und das ist, soll einfach offen sein, dass die Leute reingehen können.
Was für Objekte sieht man da? Wie hat man?
Das sind zum Teil Objekte aus dem historischen biochemischen Labor, aus dem 19. Jahrhundert noch. Es gibt aber auch, also zum Beispiel von Friedrich Miescher, das älteste Objekt ist eine Reagenzglas mit Nuklein. Das kommt von Lachssperma, weil das Original, die Originalsubstanz, die er in Tübingen entwickelt hat oder isoliert hat, aus vereiterten Wundverbänden der Klinik, die war ja damals in der alten Börse. Dieses Röhrchen gibt es nicht mehr. Aber er ist dann kurz danach, 1872, in Basel, das ist seine Heimatstadt gewesen, hat er nochmal die Versuche wiederholt aus reinen Lachsen. Und das haben wir, seine älteste Publikation. Und dann haben wir im modernen Teil sozusagen auch die Tradition der Tübinger Biochemie ein bisschen dargestellt. Was wirklich sehr schön ist, ist, das gibt es glaube ich so gar nicht häufig, wir haben 4 Mikroskope fest installiert und man kann mit dem Smartphone mikroskopieren, das Blut vom Frosch anschauen, Lungengewebe und so weiter.
Wie funktioniert das?
Man legt einfach die Linse des Smartphones da drauf, weil sonst sieht man gar nichts und das kann man dann entsprechend einjustieren und größer ziehen und kann man gleich fotografieren und auf Facebook posten.
Da hat sich einiges getan. Mehr als bei der Sternwarte?
Die Sternwarte ist ja noch in Restauro. Das überschneidet sich ja alles ein bisschen. Da muss ich sagen, das war für mich eigentlich der fast wichtigste Ort, also auf jeden Fall wichtiger, also kultur- und wissenschaftsgeschichtlich, als das Fass. Gut, das sind andere Dinge, das interessiert auch unterschiedliche Leute, aber das war wirklich ein relativ langer Kampf. Also da haben sich Vereine, die Astrophysiker um die Sternwarte, die Astronomische Vereinigung, das MOT, aber auch die Stadt dahinter geklemmt, dass man sozusagen vom Amphivermögen Bau unter Denkmalpflege, die ja zu unterschiedlichen Ministerien gehören, was nicht immer hilfreich war, sage ich jetzt mal, dass da etwas passiert und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir nach 15 Jahren Debatte, das wurde ja etwa vor 15 Jahren, wurde dieser Reichenbachsche Doppelkreis in dieser historischen Sternwarte, in dieser kleinen entdeckt und im Esslingen im Amt für Denkmalpflege restauriert. Das ist ein singuläres Objekt, das heißt, das Objekt gibt es 4-mal auf der Welt, unter anderem auch in Paris, in Mailand und Florenz, aber nur in Tübingen gibt es auch das dafür speziell errichtete Gebäude. Das heißt, wir haben ein weltweit singuläres Ensemble aus Gebäude und Objekt und es kommt wieder zurück. Und das ist für die Landesvermessung in Württemberg essentiell, weil das der Punkt Null der Landvermessung ist. Von dort aus hat Bonnenberger über Triangulation die Größe des Landes vermessen, erstmals vor 200 Jahren. Nächstes Jahr haben wir das 200-jährige Jubiläum. Es passt perfekt.